Down, set, short.
Montag, 20. März 2023, here we are again. Wir besprechen mal wieder News rund um die NFL. Wir feudeln einmal kräftig durch die ganze Newslage beim Thema American Football. Die Free Agency läuft nach wie vor. Wir haben ja am Donnerstag schon gesagt, Leute, das war noch nicht alles. Da wird es noch ein paar Verpflichtungen geben. Gab ja auch noch einige, auch interessante Free Agents. Und es gab auch wieder einen Trade und wir starten mal wie gewohnt mit einem Trade in diese Short-Folge, in diese News-Folge. Und zwar mit einem Trade, mit einem Spieler, der dieses Gefühl des Getradet-Werdens durchaus kennt. Denn Wide Receiver Brandon Cooks wurde mal wieder getradet und zwar diesmal von den Texans zu den Dallas Cowboys.
Zum vierten Mal jetzt, glaube ich, gell? Ich habe irgendwo gestern gelesen, dass er den bisherigen Rekord Trade eingestellt Rekord? Hat für, ja, für Trades, ja. Ich glaube, viermal, was ist er? Saints, also, Saints Rams, ja. Patriots, Rams, Texans, Cowboys, ja, viermal müsste er getradet worden sein.
Crazy.
Ja, also der Preis sehr überschaubar, 5-Runden-Pick dieses Jahr, ein 6-Runden-Pick nächstes Jahr. Und sogar der Vertrag wurde so jetzt nochmal umstrukturiert, dass die Texans 6 Millionen von den übrigen Garantien bezahlen. Das heißt, für Dallas ist es erstmal ein sehr günstiges One-Year-Rental für 12,5 Millionen dieses Jahr und dann nächstes Jahr wäre der Cap-Hit bei 16,5 Millionen. Mal gucken, ob er das dann noch in Dallas spielt, aber jetzt haben sie ihn erstmal für ein Jahr 12,5, so würde ich den Deal erstmal betrachten. Gewissermaßen mit einer Team-Option auf 16,5 Millionen dann für das Jahr noch drauf. Also ein sehr guter Value, glaube ich, für ein Jahr für die Cowboys. Cooks wollte unbedingt weg aus Houston, das war ja ein offenes Geheimnis. Die Cowboys haben schon zur Trade-Deadline während der vergangenen Saison mit den Texans gesprochen. Er wird jetzt auch 30 im September. Vertrag eben, wie gesagt, jetzt für ein Jahr sehr gut, für zwei Jahre mal gucken. Das heißt, der Marktwert war auch einfach dann jetzt nicht mega, mega hoch. Und für die Cowboys so ein kleines bisschen die Wiedergutmachung, würde ich sagen, für den Amari-Cooper-Trade vom letzten Jahr. Also der Amari-Cooper-Trade war noch mal eklatanter, auf jeden Fall, wenn man Alter und Qualität des Spielers und so berücksichtigt, wie sie ihn damals haben weggeben müssen aus Cap-Problemen. Jetzt finde ich, aus Value-Perspektive zumindest so ein bisschen haben sie das wieder gut gemacht.
Ja, vor allem ist es natürlich auch eine spannende Ergänzung dann zu CeeDee Lamb, der ja wirklich seine Qualitäten im Possession-Game hat, auch aus dem Slot heraus. Und sie brauchten noch Speed, allen voran. Ja.
Genau.
Gerade für außen, da ist Brandon Cooks natürlich genau der Richtige. Ich finde, jetzt hat man zumindest einen Wide Receiver Core, mit dem man arbeiten kann, mit eben Lamb, Cooks und Michael Gallup. Ich würde halt, weil Michael Gallup hat für mich halt nicht so den Anschein gemacht, dass er nach seiner Verletzung in näherer Zukunft mal wieder sein altes Niveau erreicht.
Bei ihm wirklich die Frage, ich meine, er kam ja zurück, er hatte sich das Kreuzband gerissen, er kam dann zurück. Manchmal brauchen Spieler ja einfach ein Jahr. Mm. Also, ich würde jetzt nicht komplett abschreiben, aber klar, letztes Jahr war er auf jeden Fall weniger der Alte, als man das vielleicht erhofft hatte.
Nee, was ich nur sagen wollte, ist, vielleicht guckt man da im Draft noch nach einer, nach einer Backup-Lösung ist der falsche Begriff, aber nach einem Spieler, den man dann vielleicht relativ hoch draftet, der einen Michael Gallup dann auch ersetzen könnte, wenn der eben nicht mehr sein volles Leistungspensum erreicht.
Und ja, Cooks selber auch in gewisser Weise, weil, wie gesagt, also ich würde das mal aus Cap-Perspektive würde ich das erstmal als ein Jahresdeal sehen, vielleicht zwei, mehr werden es, denke ich, nicht werden. Sprich, das ist ja jetzt keine Langzeitlösung mit Brandon Cooks. Aber ich finde auch der, was du gesagt hast, genau richtig, er gibt ihnen ein Element, das halt gefehlt hat in der Offense. Ja. Und deswegen fand ich es, er ist auch die viel bessere Ergänzung vom Spielertyp her zu CeeDee Lamb, als es jetzt zum Beispiel Hopkins gewesen wäre. Weil die Cowboys waren auch da ein Team, was genannt wurde. Und Hopkins ist eigentlich fast zu ähnlich zu CeeDee Lamb. So
Hopkins ist halt in meinen Augen noch das deutlich bessere Komplettpaket zu Brandon Cooks.
Er ist auf jeden Fall der bessere Spielerstand jetzt. Aber er ist vom Spielertyp her, glaube ich, ist das, was Cooks der Offense gibt, ist wertvoller. Und ich meine, für die Cowboys, ich finde, die Cowboys haben eine richtig gute Offseason bisher. Die haben jetzt ihren Nummer 2 Corner gefunden mit Stephon Gilmore, jetzt ihren Nummer 2 Receiver. Mhm. Beides finde ich mit gutem Value. Beides waren so mit die größten Baustellen letztes jahr. Und dann halt so Leute wie Van Der Esch oder Donovan Wilson gehalten. Den Zeke Elliott-Vertrag endlich geschluckt. Also ich finde, die Cowboys haben bisher eine ziemlich gute Offseason. Und vielleicht so ein Punkt noch, so was die Big-Picture-Perspektive angeht. Die Cowboys sind, denke ich, mit dem Trade raus aus dem Odell-Beckham-Rennen. Und bei Odell Beckham bin ich so langsam echt gespannt, wie der Markt da aussieht und für wie viel der unterschreibt, weil so langsam glaube ich, dass das viel weniger sein könnte, als ich das zumindest vor 2-3 Monaten noch gedacht hätte.
viel weniger könnte sein. Ich glaube trotzdem noch, dass er einen gewissen Markt hat, beziehungsweise es ein gewisses Interesse gibt, weil ich habe neulich gedacht, so, oh, einige Teams, die echt noch was machen müssen auf Receiver. Hm. Und ich glaube, ich bin deshalb auch drauf gekommen, weil wir ja diese Woche die Preview für die Draft-Wide Receiver haben. Ja. Und da kriegst du halt nicht das sichere Top-Niveau.
Nee.
Oder diesen kompletten Spieler, diesen Outside-Receiver. Das ist halt schwierig dieses Jahr. Und ich glaube halt, dass da noch einige Teams Interesse haben könnten. Für wie viel, das muss man halt sehen. Wahrscheinlich kein richtig fetter Vertrag, das stimmt wohl.
Ja.
Die Texans sind dann durch diesen Trade, ja, ein bisschen dünner aufgestellt auf Wide Receiver. Und trotzdem würde ich behaupten, dass das Nest für den Rookie Quarterback, für das Küken, was bald kommen wird, ja, in ein relativ schönes Nest gesetzt wird. Zumindest, wenn wir uns die mögliche Pocket angucken. Denn sie haben ihren Star Left Tackle Jeremy Tunsil halten können und bezahlen ihn auch entsprechend.
Genau, da gab es ja die Trade-Gerüchte, hatten wir ja drüber gesprochen. Die sind damit vom Tisch. Er bekommt eine Vertragsverlängerung um
Jeremy ist Quatsch, ne? Laramie.
Laramie, genau, ja. Um 3 Jahre und 75 Millionen Dollar. 50 sind voll garantiert. Damit ist er wieder der bestbezahlte Tackle in der NFL vor Trent Williams. Trent Williams hat natürlich einen viel längeren Vertrag und früh unterschrieben und so weiter. Aber jetzt ist Tunsil wieder ganz oben an der Spitze. Der wäre sonst in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Also ist er jetzt für die nächsten 4 Jahre gebunden und wird dann ja auch erst 32 sein. Also der wird mindestens noch einmal wahrscheinlich ordentlich abkassieren. Und ich glaube, für Elite-Spieler auf diesen Premium-Positionen, wenn die darauf aus sind, ihre Karriere finanziell zu maximieren, diese 3-Jahres-Verträge mit hohen Garantien und dann regelmäßig neu verhandeln können, während der Cap halt hochgeht, das ist schon ein Modell, wo du sehr, sehr viel Geld mit verdienen kannst. Und das sehen wir jetzt gerade bei Tunsil. Ansonsten kann ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Die werden, denke ich, noch was auf Center machen. Vielleicht draften sie sogar einen Center, Tag 2 im Draft, da gibt's Optionen. Aber die Offensive Line für den Rookie Quarterback, der dann da reinkommt, die wird richtig, richtig stark sein. Und selbst Playmaker, ich habe das gestern getweetet, diese beiden Texans-Moves, die kamen ja alle am Sonntag. Für mich ist jetzt Pick 12, das ist ja der zweite Texans-Pick in der ersten Runde, das ist für mich jetzt das Ceiling, wo ich glaube, das ist der früheste Spot, wo der erste Receiver gehen könnte vom Board im Draft.
Ja, muss. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das da alles aussehen wird. Aber wie du schon sagst, Offensive Line haben sie jetzt ja auch schon quasi zweimal was gemacht. Natürlich, Tunsil war schon vorher bei den Texans am Start, aber Shaq Mason geholt, mit Tunsil verlängert. Mhm. Also ich glaube auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie keinen Quarterback an 2 nehmen, geht gegen 0.
Ja, ja.
So langsam. Aber sicher. Die Detroit Lions haben eine Verpflichtung verkündet für ihre Defensive und vor allem für ihre Secondary. Und ich finde, da macht man einen sehr guten Job in dieser Offseason, denn sie haben sich einen Safety geschnappt, CJ Gardner-Johnson.
Das ist ein klassischer Fall, wo der Markt falsch eingeschätzt wurde vom Spieler beziehungsweise vom Berater wahrscheinlich. Es ist ein Jahr bis zu 8 Millionen Dollar, also wirklich ein ganz klassischer Prove-It-Deal. Angeblich hatten die Eagles ihm ein Angebot über mehrere Jahre vorgelegt. Gardner-Johnson wollte mehr Geld. Dann haben die Eagles ihr Geld anderweitig investiert, wenn die Berichte stimmen, konkret dann in James Bradbury in dem Fall. Und dann hat Gardner-Johnson gemerkt, dass der Markt halt nicht so da ist, wie gedacht. Und im Endeffekt hat er jetzt einen Einjahresvertrag unterschrieben, in der Hoffnung, dass er dann nächste Offseason die Angebote bekommt, die er sich wahrscheinlich dieses Jahr erhofft hatte. Und die Lions profitieren davon. Es sind bis zu 8 Millionen Dollar. 6,5 sind voll garantiert. Also da ist noch sogar noch ein bisschen weniger, ist der voll garantierte Teil des Deals. Super Value. Und ich hatte Gardner Johnson ganz am Anfang der Free Agency. Das war eine meiner Predictions, dass die Lions Gardner Johnson holen könnten. Einfach, weil ich den Fit so klar sehe. Man-Heavy-Defense, der kann da seine Paraderolle wirklich auch spielen. Ich dachte dann, dass sie nach den beiden Cornerback-Signings eher raus sind, was so den Defensive-Back-Markt angeht. Aber dass sie bei dem Deal zuschlagen, ergibt halt richtig viel Sinn. Und die Lions, also das sieht schon ziemlich gut aus, was die sich da bisher bauen.
Ja, die haben auch einiges zu tun nach der Performance der Defense letztes Jahr. Richtig. Gut, gegen Ende wurde besser, aber die machen ein paar gute Moves und den mag ich auch. Sehr schöne Ergänzung zu Tracy Walker, dann auf Safety. Finde ich gut, gefällt mir. Was mir, eigentlich habe ich keine so richtig starke Meinung dazu. Ich wollte sagen, was mir auch gefällt, ist die Verpflichtung von den Panthers beziehungsweise von Adam Thielen. Die haben sich nämlich, nachdem sie DJ Moore per Trade verloren haben, einen erfahrenen Wide Receiver geholt, in Adam Thielen eben.
Ja, Und das sogar für 3 Jahre. Ich dachte nicht unbedingt, dass Adam Thielen einen 3-Jahres-Vertrag noch mal kriegt jetzt. 25 Millionen, das ist natürlich soweit in Ordnung. 14 insgesamt garantiert, das ist nicht wenig Geld. Ist, glaube ich, zum Beispiel weniger jetzt als Brandon Cooks. Ja, ist weniger als Cooks auf seinem Vertrag jetzt noch hat, den die Cowboys übernehmen. Ich verstehe das Signing natürlich für sich betrachtet. So, die Panthers brauchen eine Receiver-Baseline. Die hatten sie jetzt einfach gar nicht mehr nach dem Moore-Trade. Die haben sie jetzt immer noch nicht. Aber Thielen als Possession-Guy trägt halt dazu bei, dass sie diese Baseline kurzfristig stabilisieren werden. Und dass sie halt nicht mit einem riesigen Need in den Draft gehen, wo du sagst, sie haben eh nicht viel Munition. Und sie müssen eigentlich mehrere Starting-Receiver finden. Kann ja durchaus sein, dass sie immer noch mehr machen. DJ Chark ist da zum Beispiel ja auch noch ein Thema. Meine Sorge so ein bisschen ist, dass wenn ich jetzt auf die Signings der Panthers gucke, dass ich da sehr viele kurzfristige Reparaturen sehe. Also Thielen, Hayden Hurst, selbst Miles Sanders für das, was er ist, Von Bell. Das sind für mich irgendwie, das sind nicht so Building-Block-Spieler, sondern halt Spieler, die mir sagen, Carolina versucht, 2023 auf eine gewisse Baseline zu kommen. Und damit ist per se nichts falsch so. Ich wäre diese Panthers Offseason eben eher so angegangen, dass ich jetzt so einen kleinen Reset nutze. Das ist ja nicht gravierend, weil das Talent, haben wir darüber gesprochen, in dem Kader, das Talent ist absolut da. Aber dass ich diese Offseason eben nutze, um mich perspektivisch aufzustellen, um ein Team aufzubauen, das dann mit dem Quarterback, den ich an 1 drafte, zusammen wächst. Weil diese Division, die ist nicht nur dieses Jahr offen, die ist nächstes Jahr vielleicht sogar noch offener. Und die Panthers für mich haben rostertechnisch eigentlich die beste Ausgangslage von den 4 Teams hier, um jetzt, sagen wir mal, über die nächsten 5 Jahre was aufzubauen. Deswegen mal gucken, was sie noch machen. Im Moment ist es mir so ein bisschen, es wirkt mir so ein bisschen kurzfristig gedacht irgendwie, wo ich die Panthers Offseason, glaube ich, ja, ein bisschen mit einem anderen generellen Herangehensweise angegangen wäre.
Grundsätzlich, glaube ich, würde ich da mitgehen, jetzt im Fall von Adam Thielen eher nicht, weil klar, 3-Jahres-Vertrag habe ich jetzt auch erstmal verwundert geschaut, aber du brauchst halt in dieser Offense ja eine verlässliche, erfahrene Possession-Receiver-Option für deinen dann jungen, unerfahrenen Quarterback, weil du kannst nicht in die Saison gehen mit einem Rookie-Quarterback, mit Terrace Marshall und LaVisca Chenault.
Und Nein, auf jeden Fall. Die mussten was machen, ja.
Und vor allem, es würde dann auch nicht, glaube ich, gut funktionieren, wenn du dann noch einen jungen Receiver einfach dazu holst. Und dann hast du, also Chenault ist nicht alt, Terrace Marshall sowieso nicht, und dann irgendwie noch einen Rookie dazu. Dann hast du da einen Rookie-Quarterback mit 3 sehr jungen Receivern. Das ist schon schwierig. Deswegen mag ich eigentlich die Thielen-Verpflichtung. Grundsätzlich, glaube ich, würde ich dir aber zustimmen.
Ja, genau. Es ist mehr so das Big Picture halt. Also die Summe an Signings. Wenn ich auch sage, Thielen als Security-Blanket, was auch immer, passt. Aber brauchst du dann Hayden Hurst dazu? Musst du einen Running Back jetzt früh in der Free Agency teuer bezahlen? Musst du Von Bell sehr, also verhältnismäßig, wenn wir jetzt den Safety-Markt insgesamt angucken, sehr teuer bezahlen? Das ist so die Gesamtheit der Moves. Das ist jetzt nicht unbedingt Thielen im Einzelfall. Er ist halt jetzt derjenige, der so der Aufhänger hier war.
Bei den Patriots muss namhafte Unterstützung beziehungsweise müssen namhafte Spieler auf Tight End am Start sein. Ohne geht es scheinbar nicht. Die Patriots hatten sich ja von Jonnu Smith per Trade getrennt. Hunter Henry ist noch da und der nächste namhafte Tight End ist jetzt mit dazugekommen, mit Mike Gesicki.
Hatte ich irgendwie nicht erwartet. Dachte nicht, dass sie jetzt so einen Spieler holen. Auf der anderen Seite, es ist ein Jahresvertrag über bis zu 9 Millionen, aber das bis zu ist hier sehr, sehr drastisch, weil der Base Value liegt nur bei 4,5 Millionen. Und die andere Hälfte von diesen 9 Millionen ist halt dann über Leistungsboni in dem Vertrag zu haben. Also relativ wenig Risiko. Patriots wollen offensichtlich weiterhin mit 2 Titans spielen. Gesicki ist halt keiner, der einer Offense irgendwie Vielseitigkeit gibt oder Flexibilität gibt, sondern den holst du als Tight End, weil er ein Receiving Mismatch darstellt und mit seiner Größe und seiner Athletik eben auch eine gewisse vertikale Bedrohung sein kann. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Für mich so ein bisschen löst es halt die Probleme der Patriots nicht, weil ich finde, also Juju statt Myers und Gesicki statt Jonnu Smith ist so ein bisschen, haben sie sich jetzt drastisch verbessert? Weiß ich nicht. Und irgendwie die Probleme sind halt die gleichen, weil sie haben halt einen Receiving Titan durch einen Receiving Titan ersetzt und sie haben halt einen bisschen anderer Typ Titan, aber trotzdem im Endeffekt in erster Linie Receiving Titan. Und sie haben ihren Slot Possession Receiver durch einen Slot Possession Receiver ersetzt. Und irgendwie wurden sie nicht so richtig besser. Und die Problematik, dass der Offense so ein bisschen Explosivität fehlt, dass ihr Nummer 1 Receiver fehlt, diese Punkte sind irgendwie immer noch im Raum. Deswegen, der Move ist in Ordnung, finde ich, für das Geld. Gesicki hat eine gewisse athletische Upside. Ich mag ihn ja auch ganz gerne, wenn man ihn in die richtige Rolle packt. Aber so ein bisschen das Gesamtbild auch hier bei den Patriots. Kleines Fragezeichen dahinter. Eine Connection noch, die hier ganz klar gegeben ist. Gesicki hat ja für Penn State im College gespielt. Und der Coach, der ihn damals rekrutiert hat, um zu Penn State zu kommen, war Bill O'Brien.
Aha.
Bill O'Brien ist ja jetzt als Offensive Coordinator bei den Patriots zurück.
Die Pittsburgh Steelers haben was für ihre Offensive Line gemacht, um genauer zu sein, für die Interior Offensive Line, haben sich Guard Isaac Seumalo geholt.
War der beste Guard auf dem Markt. Wir hatten jetzt schon einige Guard-Signings, auch teilweise überraschend. Ben Powers hatten wir, glaube ich, gleich am ersten Tag der Free Agency. Nate Davis, der zu den Bears geht, hatten wir schon einige. Connor McGovern, der von den Bills mehr Geld bekommt, als ich gedacht hätte. In dem Kontext finde ich jetzt den Seumalo-Deal eigentlich ziemlich in Ordnung. In 3 Jahre maximal 24 Millionen. Garantien habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also genaue Struktur weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, der beste Guard auf dem Markt. Die Steelers brauchen dringend O-Line-Hilfe. Das ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Aber ich glaube, Pittsburgh ist auch ein klarer Kandidat, um einen Tackle, vielleicht auch noch einen Center in den ersten 3 bis 4 Runden des Drafts zu picken. Und ich finde 8 Millionen pro Jahr für einen überdurchschnittlichen, sehr soliden Guard, der immer noch erst 29 ist, das ist ein guter nächster Schritt für Pittsburgh, um mal diese Line zu stabilisieren, wo sie ja jetzt schon ein paar Jahre dran sind.
Ein paar Jahre sind die Seahawks auch schon an ihrer Defense dran, beziehungsweise Pete Carroll bastelt weiter an seiner Defense und hat sich gleich 2 Spieler für eben diese geholt. Mit Safety Julian Love und Linebacker Devin Bush.
Erinnerst du dich noch, ich weiß nicht mehr genau, hattest du Devin Bush damals hoch vor dem Draft?
Ja.
Du mochtest ihn, ja, irgendwie sowas hatte ich im Kopf. Ja. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr genau, wie hoch ich ihn hatte. Ich meine, ich mochte ihn auch sehr. Ich war, glaube ich, damals skeptischer bei Devin White tatsächlich. Das war ja der.
Ich hatte beide, ich weiß, dass ich die Devins 1 und 2 hatte.
Ja.
Aber ich glaube, Devin Bush mochte ich besonders, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich mochte sie beide, deswegen bin ich mir relativ sicher, dass auch Devin Bush mit dazugehörte.
Ja, und ich meine, also Bush war ja auch ein sehr hochgeschätztes Prospect. Die Steelers sind, glaube ich, sogar hochgegangen damals für ihn, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Kann gut sein,
ja, und in erster Linie, jetzt zu sein, ist halt ein klarer Flyer auf einen ehemaligen First-Round-Pick, der letztlich in Pittsburgh nie ansatzweise diesen Pre-Draft-Vorschusslorbeeren gerecht wurde. Und die Seahawks brauchen noch was auf Linebacker. Es ist ein Low-Risk-Move für einen athletischen Linebacker, der halt aber eben, abgesehen jetzt von seiner Athletik, bisher einfach kein guter Linebacker in der NFL war, sondern eine ziemliche Enttäuschung, ehrlicherweise.
Aber viel Athletik haben sie jetzt ausreichend auf der Position,
das
oder?
Stimmt, ja, das stimmt. Das haben sie jetzt viel. Ganz ehrlich, bei Devin Bush, ich würde jetzt im Moment nicht mal drauf setzen, dass der am Ende diesen Kader schafft. Ich glaube, das ist halt, den testest du jetzt mal im Camp und guckst mal. Aber das ist jetzt alles andere als irgendwie, den starten wir jetzt ein Jahr und dann schauen wir mal weiter. Sondern ich glaube erstmal, der muss sich einen Kaderplatz verdienen. Julian Love, ganz andere Geschichte. 2 Jahre bis zu 12 Millionen Dollar für ihn. Mag ich sehr für die Seahawks, den Deal. Das war ein Draft-Crush von mir damals. Den mochte ich sehr vor seinem Draft. Der kann für die Seahawks in den Slot gehen. Er ist aber auch eine Absicherung, falls Jamal Adams noch mehr Zeit braucht. Mal gucken, wann der wieder komplett fit ist, wann der wieder spielen kann. Und Love gibt ihnen mehr Flexibilität auf der Safety-Position. Also das würde ich ganz klar sagen. Ich glaube, Julian Love kann mehr Rollen in der Defense spielen als Jamal Adams. Jamal Adams ist wahrscheinlich in 1, 2 Rollen dann deutlich besser. Aber wenn wir über Flexibilität sprechen, gibt Love ihnen mehr. Und da bin ich mir relativ sicher, dass der in der kommenden Saison für sie auch starten wird.
Ja, auf jeden Fall interessantes Secondary mittlerweile.
Ja, ja.
Vielleicht 2. Cornerposten.
Das wäre so Pick 20, glaube ich, ist ja ihr 2. Durchaus, könnte ich mir durchaus vorstellen.
Aber ansonsten ist man da mittlerweile sehr qualitativ hochwertig und vor allem sehr flexibel aufgestellt. Die New York Giants haben was auf Receiver gemacht und haben sich Ex-Coles Receiver Paris Campbell gesichert.
Auch hier Low-Risk-Move, ein Jahresvertrag, kann knapp 7 Millionen wert sein, 3 sind voll garantiert. Also auch so die Kategorie Prove-It-Deal. Und in Campbells Fall ist es ja ganz klar, zeig uns, dass du fit bleiben kannst. Letztes Jahr war seine erste Saison, in der er mal das ganze Jahr auch gespielt hat. Die 3 Jahre davor hat er in keiner Saison 25 Targets überhaupt geschafft. Letztes Jahr dann 85, 63 Catches, über 600 Yards. Und wenn der fit bleibt, ist Paris Campbell eine gute Option mit Speed im Slot. Und Giants, so angesichts des Markts, müssen ja auch so ein kleines bisschen Risiko eingehen und hier und da mal eine Wette platzieren, wenn man so will. Mhm. Das haben sie ja schon mit dem Waller-Trade gemacht. Jetzt hier ein bisschen andere Kategorie, aber halt so drauf zu zocken. Hey, wenn der fit bleibt, dann haben wir hier einen produktiven Slot-Receiver. Giants haben zusätzlich auch Darius Slayton gehalten für 2 Jahre, 12 Millionen. Und ich finde, so langsam guckt man da drauf und sagt, okay, ich erkenne hier ein Waffenarsenal, was eine gewisse Baseline hat. Mit Waller eben, Slayton, Rondell Robinson, der zurückkommt, Barkley, den sie gehalten haben, Sterling Shepard haben sie ja auch gehalten, jetzt Campbell noch mit dazu, Hodgins, der letztes Jahr so eine überraschend gute Saison hatte. Das ist jetzt keine Top-5-Receiving-Gruppe, aber es ist halt auf dem Papier erstmal ein riesiges Upgrade zu dem, was sie letztes Jahr hatten.
Ja, weit von Top 5 entfernt, weil das ist ja schon auch ein Haufen Nummer 2, Nummer 3 Receiver.
Genau. Das ist wichtig zu sagen, aber letztes Jahr hatten sie ja einen Haufen Nummer 3, 4 und 5 Receiver, letztes Jahr gespielt haben.
Ja, gut, was natürlich auch eben an Verletzungen lag. Mhm. Die Philadelphia Eagles haben sich einen neuen Backup-Quarterback an Bord geholt. Und das ist, glaube ich, spielertyptechnisch ein Match made in heaven. Ja. Denn der neue Backup zu Jalen Hurts ist Marcus Mariota.
Genau, sie hatten ja Minshew verloren, der zu den Colts gegangen ist. Und Mariota, stilistisch natürlich viel passender noch als Backup jetzt für Hurts. Das ist ein Einjahresvertrag, 5 Millionen, maximal bis zu 8 Millionen. Also ganz, ganz klassisch, so gutes Backup-Quarterback-Geld. Ich glaube, viel mehr muss man da gar nicht sagen. Ist halt ein logischer Backup für Hurts. Und angesichts der Art und Weise, auch wie Hurts spielt und wie viele Hits er ja dann doch einsteckt, ist es, denke ich, auch klug, da ein bisschen was zu investieren in diese Rolle.
Eine relativ überraschende Entlassung gab es bei den Buffalo Bills. Die haben sich nämlich von ihrem Slot-Receiver Isaiah McKenzie getrennt.
Ja, so ein bisschen. McKenzie, hatte ich das Gefühl, war so oft der wo viele gehofft haben, jetzt, der könnte irgendwie so ein Breakout in dieser Offense haben. Und dann hat er mal ein, zwei Spiele gehabt, aber es war irgendwie nie konstant da. Und Bills hatten ja Deonte Hardy früh verpflichtet in der Free Agency. Das ist jetzt kein Deal, der für Aufsehen sorgt. Ich weiß gar nicht, ob wir damals über ihn gesprochen hatten. Das war relativ früh, einer der ersten ein, zwei Tage. 2 Jahre, 9,5 Millionen Dollar. Und Hardy ist halt ein ähnlicher Spielertyp. So auch kleiner, eher leicht, sehr schnell. Hat ja so einen Mini-Breakout 2021 gehabt für die Saints, eben auch als vertikaler Receiver, aber auch gut nach dem Catch. Und ich vermute ehrlicherweise, dass sie ihn so ein bisschen als die bessere Version von McKenzie einschätzen. Und McKenzie wäre halt so der logische noch, den könnten die Giants sich jetzt auch noch holen mit der ehemaligen Bills-Connection. Also wenn sie noch mal irgendwie einen Speed-Bump haben wollen, ich denke, McKenzie ist nicht so wahnsinnig teuer.
Gleichzeitig, glaube ich, bekommst du gerade diesen Spielertyp im Draft dieses Jahr auf
das
jeden
stimmt,
Fall.
Ja.
Kleine, schnelle Slot-Receiver. Mhm. Gibt's da einige und vielleicht legt man da sogar noch mal nach.
Ja.
Das war's aber dann auch für heute an News. Haben wir schon mal ein paar abgearbeitet, wie gesagt, einmal durchgefeudelt durch die News. Denn bis Donnerstag kann natürlich einiges noch passieren und wir warten ja auch weiterhin auf einen gewissen A.R. aus GB. Mal sehen, wann da was passiert.
Wir hatten ja schon mal so gesagt, was machen wir, wenn das am Freitag passiert? Können wir beide nicht so gut, müssen wir am Samstag aufnehmen? Ja, jetzt warten wir halt weiter. Aber auf jeden Fall gut, deswegen wollten wir das heute auch machen, weil erfahrungsgemäß die Receiver-Folge durchaus ein bisschen ausufern kann.
Ja, könnte auch kontrovers werden.
Glaube ich auch,
wenn ich mir so mein Ranking anschaue.
Ich habe ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung. Also wir kennen unsere gegenseitigen Rankings nicht.
Naja, Adrian, die Hälfte von denen ist unter 1,75 und schnell. Was erwartest du?
Das stimmt natürlich. Ja, es sind aber ja wirklich viele ähnliche Spielertypen. Und es ist halt keine klare Nummer 1. Also du kannst halt wirklich für eine, ich würde sagen, 3, vielleicht sogar 4 Leute argumentieren, also Nummer 1 Receiver in der Klasse.
Drei Leute würde ich mitgehen, wenn du einen vierten hast, da wird diskutiert.
Okay, das ist sehr gut. Ich bin gespannt. Mhm.
Alles klar. Ja, da könnt ihr euch am Donnerstag drauf freuen. Das war's für heute. Das war ein Downset Short zu weiteren News. Wie immer, ansonsten Feedback da, wo es geht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.